Hey, herzlich willkommen beim Helikopter-Talk. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Wenn es wieder heißt, heute schon im Hubschrauber gesessen und wir gemeinsam mit unserem Gast einen imaginären Hubschrauberflug erleben werden. Ich bin Gottfried Clausen und wir wollen durch diese gewonnene Hubschrauberperspektive überraschende Dinge wahrnehmen, Erlebnisse reflektieren und frische Impulse erhalten. Heute ist unser Gast Michael Köllner. Er ist seit November 2019 Cheftrainer der Mannschaft des TSV 1860 in München. Von März 2017 bis Februar 2019 war er Cheftrainer der Mannschaft des ersten FC Nürnberg. Mit dieser Mannschaft stieg er im Sommer 2018 in die erste Bundesliga auf. Michael, ich freue mich total, dass du heute zur Verfügung stehst und dass du heute in unserem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke Gottfried. Freue mich ja. Ein langer Anlauf, auch im Vorfeld immer mit der Technik, und bin ich umso erleichterter, dass es jetzt funktioniert und dass wir heute mal uns unterhalten können.
Ja, das war tatsächlich ein langer Weg und hat auch einiges an Zeit und Vorbereitung gebraucht, aber heute klappt es. Michael, du bist jetzt gefühlt eine Ewigkeit Trainer, also 30 Jahre fast, oder?
Ja, genau. 30 Jahre, also im nächsten Jahr müssen es 30 Jahre werden.
Nächstes Jahr 30. Wie bist du dazu gekommen, Trainer zu werden?
Ja, ich glaube, Fügung des Schicksals oder liebe Gott wollte es so. Also ich war ein schlechter Spieler. Von dem her hat sich die Dinge dann relativ schnell erledigt. Also wer sich mit Fußball ein bisschen auskennt, also ich habe nur ein Bein gehabt zum Fußballspielen, war nicht beidfüßig, also nur linker Fuß, wollte nicht laufen, wollte den Ball nicht abgeben. Also alle die Dinge, die ich jetzt bei meinen Spielern kritisiere oder das ich gerne hätte von meinen Spielern, und das habe ich damals nicht gehabt. Und so hat der liebe Gott, glaube ich, mit Anfang 20 mir dann die Kniescheibe kurz mal rausspringen lassen. Und habe mir dadurch eigentlich den letzten Wink gegeben, hör endlich mit dem Fußball auf oder mach was anderes. Und natürlich, Fußball hat mich natürlich schon immer gepackt. Und so kam dann eigentlich ganz, ganz früh der Ansatz, auch durch einen Kumpel bedingt, der sich ebenfalls verletzt hat, dass wir dann den Trainerschein machen.
Okay, und dann hast du erstmal so in deiner Region als Trainer gearbeitet oder wie ging es dann weiter?
Ja, ich kam so wie die Jungfrau zum Kind. Also mein Kumpel hat dann die erste Mannschaft bei uns im Dorf trainiert, ich dann die A-Jugend, und die A-Jugend war ein Haufen, so wenn man sich das dann damals schon nicht vorstellen konnte und heute wahrscheinlich auch noch so ist. Es kamen 5 Mann ins Training. Es mussten 2-3 Leute vor dem Spiel nochmal kurz erweckt werden vor ihrer Tiefschlafphase, weil sie immer noch sternhagelvoll im Bett gelegen sind. Und die Mannschaft habe ich übernommen, aber es habe dann so einen Antrieb gegeben, weil da haben dann viele, die haben mir dann mehr oder weniger einen Großteil wieder in die Spur gebracht, also auch in ihrem normalen Leben. Und es sind viele, die eigentlich wegen denen, so jetzt mal aufgehört haben, sind zurückgekommen, und so haben wir relativ schnell eine große Gruppe auf einmal gehabt, und das hat mich dann einfach gepackt, mit jungen Burschen gemeinsam was zu entwickeln. Und das war, glaube ich, der Schlüssel für mein ganzes Sein jetzt hier, dass ich damals einfach richtig gute Jungs an meiner Seite gehabt, und ich war ja kaum älter wie die.
Ja.
Und wir haben dann eigentlich dann fleißig trainiert die ganze Woche und haben uns viel getroffen, viel gemeinsam gemacht, auf unterschiedlichsten Ebenen, also sowohl jetzt auf kultureller Ebene, genauso wie im Sport. Und so hat sich dann, glaube ich, das ganze Thema dann so richtig dann entwickelt.
Und dann kam irgendwann die Profiliga, dann bist du, also eine große Station war wahrscheinlich Greuther Fürth in diesem, wenn man so einen Sprung macht.
Also Vereinsfußball, ja, also vorher natürlich, sagen wir, der große Sprung war sicherlich, dass ich eigentlich dann zu Bayern Hof ging, bin dort ein Cheftrainer geworden, eigentlich auch in die Jungfrau zum Kind, weil ich war eigentlich für den Nachwuchs eingeplant, und das war dann trotzdem, da war ich nicht reif genug, nicht bereit dafür, mit knapp 30 der jüngste Bayernliga-Trainer damals, und dann habe ich auch das Glück, über die Station zum DFB zu kommen und konnte dann 12,5 Jahre beim DFB hauptberuflich arbeiten. So mal der Wunsch oder der Traum, vom Fußball leben zu können, habe ich mir zu dem Zeitpunkt dann schon erfüllt gehabt. Und dann irgendwann so nach gut 10 Jahren hat sich dann schon rausgestellt, also ich möchte mal wieder was Neues im Leben machen. möchte nochmal einen kompletten Bruch machen. Und meine Frau hat mich dann eigentlich mehr oder weniger dazu ständig ermuntert, weil ich glaube, ich wäre eher zaudernd zu Hause gesessen und hätte nicht gekündigt beim DFB und hätte mich dann so in die unsichere Ebene des Vereinsfußball bewegt, weil DFB ist dann schon so ein Beamtenstatusstelle, da ist man einmal dort, eine Bank, und dann musst du eigentlich schon goldene Löffel klauen, damit ich die wieder rausschmeiße. Und dann habe ich mich trotzdem entschieden und bin dann, wie gesagt, dann so Fürth gegangen, und dann hat, glaube ich, so mal die Karriere in Anführungsstrichen dann so, glaube ich, dann schon nochmal richtig Fahrt aufgenommen, ja.
Ja, auch deine Bekanntheit medial. dann kam Nürnberg. Nürnberg, erster FCN, hier unser Club direkt vor Ort, wo ich wohne. Da hast du den Bundesliga-Aufstieg geschafft im Sommer 2018. Ein Riesenerfolg.
Ja.
Und dann habe ich erfahren, bist du gleich nach Israel gefahren, ja? Ist das tatsächlich so gewesen, dass du nach dem Aufstieg eine Reise nach Israel gemacht hast?
Ja. Also das war, ich bin ja streng katholisch erzogen worden, das muss man mal dazu sagen. Ich bin ja in einem katholischen Internat aufgewachsen mit 400 Schülern, nur Jungs, und von Pfarrern und Schwestern geführt, mit ein paar zusätzlichen pädagogischen Kräften dazu, also Erziehern. Und das prägt natürlich, wenn man da 8 Jahre seines Lebens ab 10 verbringt. Und wie gesagt, da war eine harte Zeit, und oder 9 Jahre. Und dann kam die Bundeswehr danach. Und von dem her, wie gesagt, war ich dann schon natürlich mit dem Thema Religion an sich natürlich. Und mir hat Israel schon immer begeistert. Ich wollte immer mal so auf den Spuren Jesu sein, wo hat er sich damals, man liest ja viel in der Bibel, zumindest am Heiligabend wird man meistens einmal damit konfrontiert, die meisten Menschen beschäftigen sonst eher weniger mit der Bibel. Der Heilige Abend ruft dann trotzdem irgendwo so ein seltsames Gefühl hervor, ja, da war doch irgendwann mal was Weihnachten, was war denn da genau, und manche erinnern sich trotzdem die Geburt Jesu. Und so hat meine Frau und ich gesagt, wir fahren mal hin, und dann war es natürlich dann schon ein Stück weit auch Danke zu sagen, nach oben, Danke zu sagen, dass ich einfach jetzt so ein tolles Leben habe, dass ich grundsätzlich in meinem Leben eigentlich immer gut geführt bin. Und ja, und dann natürlich auch die ganzen Städte, die ganzen biblischen Orte mal selbst erleben zu können, hautnah erleben zu können, auch in so einer spontanen Reise. Also wir haben uns da nicht großartig da, wir haben uns im Vorfeld in Nürnberg von Freunden von uns, die halt regelmäßig nach Israel fahren, die haben uns dann so ein paar Mal am Abend, also mich einmal, meine Frau öfters am Abend eingewiesen, und haben uns dann erklärt, was macht Sinn, was macht weniger Sinn, und dann haben wir eigentlich so unsere Reise zu zweit geplant und haben dann immer so überlegt, wenn wir irgendwo waren, jetzt haben sie in Israel, bleiben wir noch eine Nacht oder fahren wir direkt weiter, und so haben wir dann mehr oder weniger dann komplett durch Israel gezogen mit so einem kleinen Nissan Micra. So ein ganz kleines Auto mit uns dann nach Israel bewegt, und war ein tolles Erlebnis. Wir reden heute noch davon und wir werden wieder hinfahren.
Was war dein persönliches Highlight? Was war so dein persönliches, wo du sagst, boah, das
also,
war...
Also zwei Highlights, eine eher, so, ich beginne mit der lustigeren Geschichte. Also ich habe nicht getankt, und meine Frau hat mich dann immer gesagt, du musst mal tanken. Und wir waren dann in Jericho. Tankst du jetzt? Da habe ich gesagt, hey, da ist noch so genügend Benzin, wir brauchen ja tanken. Und auf der Rückfahrt nach Jerusalem ist natürlich dann meistens geht's, also die Tanknadel auf einen Schlag geht die nach unten. Gell? Und dann wer da mal gefahren ist von Jericho nach Jerusalem da hoch, so am Jordan entlang, der merkt dann so, da ist dann nichts mit so Tankstellen und so. Und dann habe ich echt
Muffig.
Dann habe ich echt Muffe gekriegt, dann habe ich so Radio ausgeschaltet, Heizklimaanlage ausgeschaltet, also wirklich alles rund, und dann kam endlich eine Tankstelle, und da bin ich so gefühlt mit dem letzten Tropfen Benzin rein. Also das bleibt mir ewig in Erinnerung, weil man kann sich ja vorstellen, die Frau nebenan, die einen Vorfall schon mehrfach darauf hingewiesen hat, hat natürlich dann nur Häme gehabt, du schiebst den Wagen, du läufst zur nächsten Tankstelle bei der Hitze. Ja, und die andere Begegnung, wo man sich immer erinnert, sagen wir waren dann natürlich an der Taufstelle Jesu, sind selber ins Wasser gegangen und selber nochmal ein Taufbekenntnis für uns selber nochmal abgegeben. Und das war schon ein Erlebnis, aber auch Jerusalem, so mal die Kirchen zu sehen. Da gibt es so viel Dinge, die einen im Kopf sofort in den Kopf schießen. Und auch diese multireligiöse Szenario mehr oder weniger ist natürlich Wahnsinn. Und wenn du vor allem dann auch im PLU-Gebiet hier reinfährst, auch diesen Konflikt, der dort existiert zwischen den Religionen, zwischen den Kulturen und so, das ist natürlich schon, kennt man hier bei uns nicht so, und das ergreift einen natürlich und beschäftigt einen wahrscheinlich ein Leben lang, wie das ja, auf so heiligen Boden am Ende dann trotzdem eher weniger heilig zugeht.
Wow. Und dann kam 2019, spät abends, du warst schon im Schlafanzug.
Schon im Bett,
Nach
ja.
einer kurzen Pause von Nürnberg, da hat's ja dann, ist es ja dann zu Ende gekommen, kam dann der Anruf und das Angebot, nach 1860 München zu gehen.
Ja.
Und da warst du jetzt ja recht erfolgreich. Also du hast 2021 den Fastaufstieg geschafft mit deinem Verein. Du bist Trainer der Saison, dritte Liga geworden. Du hast die große Aufholjagd geschafft mit Platz 4 dann zum Schluss. Dieses Jahr ist es aber auch schon besser gelaufen als Darmstadt habt ihr rausgekegelt und Schalke im DFB-Achtelfinale. Der Leo, wie spreche ich ihn richtig aus? Beinhaker hat ja einmal gesagt, du zitierst ihn in deinem Buch, das Erfolgsgeheimnis im Fußball ist immer im Trainer zu suchen. Was ist dein Geheimnis, dass du so gut unterwegs bist?
Also im Training zu suchen, so ist eigentlich das
Im
Richtige, das
Training.
vom Leo Beinhaker, deswegen, aber ich glaube schon, die Basis wird am Training gelegt, deswegen versuchen wir schon viel zu trainieren. Ja, aber mein Geheimnis, also ich versuche, glaube ich, viele Dinge, die jetzt in Führungsebenen wahrscheinlich identisch ist, also ich versuche mich perfekt vorzubereiten. Also alles, was drumherum ist, an Organisation, also ich glaube, ich bin schon relativ strukturiert, sehr organisiert und versuche das auch so ein Stück weit an meiner Mannschaft vorzuleben. Dann natürlich, glaube ich, versuche ich immer ein großes Verständnis für meine Spieler aufzubringen. Also heute würde ich es wahrscheinlich mit Empathie so
Ja,
als Oberbegriff ein bisschen,
Einfühlungsvermögen.
ja, und dann natürlich, glaube ich, ist alles, was zu Leadership, glaube ich, dazugehört, ist auch noch Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube immer, sag mal, ich habe jetzt auch in den letzten Tagen ein paar schwere Entscheidungen im Verein treffen müssen, so mit dem Spieler, mit dem ganzen Trainerstab und mit unseren Mitarbeitern getrennt haben. Und ich glaube, das Entscheidende war dann immer für mich, also ein Befreundeter, der also auch im öffentlich-rechtlichen TV unterwegs ist, der eine große Personalverantwortung hat, hat gesagt, bei dir ist es 80% Beziehung und 20% Klarheit. Und das 20% Klarheit herzustellen tut weh. Wenn man überwiegend über Beziehungen geht und ich versuche so eine große Beziehung zu meinen Spielern, aber ab und zu muss jede Woche eine Entscheidung treffen, ich muss jede Woche 11 aufstellen. Da
Und
brauche ich
dadurch
Klarheit.
einige nicht.
Dann natürlich überwiegend die meisten nicht, also wir haben knapp 30 Mann im Kader. Du musst also fast zwei Drittel unglücklich machen, ein Drittel kannst glücklich machen. Und das jede Woche. Und wie gesagt, und ich glaube, Klarheit zu schaffen und Beziehung, ich glaube, das ist so, wird das wahrscheinlich dann am ersten dann noch umreißen.
Ja, wow. Du sprichst davon, wenn wir jetzt nochmal von deinen Leiterschafts- oder Führungsideen sprechen, du sprichst davon, dass das Wichtigste ist, dass man eine Vision hat, eine Vision für das Spiel der Mannschaft und auch eine Vision für den einzelnen Spieler.
Also ich glaube, dass Vision ja, aber ich glaube, dass in grundsätzlich, ich glaube, man braucht eine Vision, wie man miteinander umgeht. Ich glaube, das ist immer das Erste. Also Werte zu haben, wie soll unser Zusammenleben aussehen, ähnlich wie in der Familie. Also in der Familie, glaube ich, ist es eher unausgesprochen, da entwickelt sich das von Geburt an, da wird ein Kind, ja, kommt zur Welt und Vater, Mutter bemühen sich darum, ja, das Kind sorgsam zu erziehen und ihm alles Gute mit auf den Weg zu geben. Und so ist es ähnlich bei uns in der Fußballmannschaft. Geht am Anfang der Saison los. Dann muss irgendwann nochmal Vertrauen hergestellt werden und das ist ein wichtiges Gut und über das Vertrauen am Ende versuchst du auch dann eine Wertevision zu entwickeln und dann
Lebst du die dann
natürlich.
vor oder lässt du die Leute so ein bisschen an deinem Leben Anteil nehmen?
Na, ich glaube, dass das schon viel an meinem Leben Anteil nimmt. Also ich versuche schon so, also ich arbeite viel mit Geschichten. Ich muss sagen, so Storytelling finde ich überragend. Also jetzt seit Weihnachten hat wieder jeder Spieler eine Geschichte von mir bekommen.
Wow.
Und als
Selber
Geschenk,
geschrieben?
nee, nicht selber geschrieben, also wie gesagt, aber ich lese viele Bücher und alle Geschichten, die mir gefallen, also ich habe auch mal aus der Bibel vorgelesen, also ich lese das unterschiedlich, ich finde, Bibel ist ein spannendes Buch, man sollte jetzt vielleicht die Spieler nicht mit der Bibel erschlagen, nicht unbedingt, oder jeden Tag damit konfrontieren, aber ich glaube, viele gute Bücher gibt es dann, Alchemist ist für mich als Buch als Ganzes, ein sehr beeindruckendes Buch, wenn man einen Lebensweg beschreiben kann. Versuche dann schon auch über Storytelling der Mannschaft mal gewisse Botschaften mitzugeben, die jetzt nicht selber erzähle, sondern über Geschichte zu vermitteln versuche. Ja, und ansonsten, wie gesagt, glaube ich, ist wichtig, von sich selber einiges preiszugeben, aber natürlich immer mit dem Ziel, dass es für die Gruppe etwas bringt. Also, was ich jetzt erzähle, was ich gestern gegessen habe, ist jetzt eher wenig. Also ja, gut, gestern war Weihnachtsfeier mit der Mannschaft, da ist vielleicht eher interessant, was hat der Trainer gegessen, aber sonst ist es eher weniger interessant. Und ich glaube, dass das, glaube ich, entscheidend ist, dass man dann einfach von sich aus preisgibt, aber ich glaube, einfach einen Wertekanon für sich erarbeitet, dann geht es viel über Beziehungen, über Vertrauen und am Ende auch viel über Verlässlichkeit.
Gibt es für dich eine Hierarchie von Werten, wo du sagst, also das wären so die Top 5 Werte, von denen du sagst, also 1, 2, 3, 4, 5, das wäre das Wichtigste?
Also ich glaube, man wird immer so über Fairness, Ehrlichkeit und so, wie man, glaube ich, immer stolpern. Aber ich habe jetzt in der Weihnachtsbotschaft an meine Spieler, also ich habe denen eine Geschichte geschrieben und habe denen zusätzlich dann nur natürlich davor und danach was geschrieben, und in der Geschichte geht es um, wer bist du? Ich glaube, im Profifußball, also für mich war es so, für mich beschäftigen zwei Fragen. Was ist der Sinn des Lebens und was ist der Sinn meines Lebens? Das frage ich mich jeden Tag, warum bin ich hier auf Gottes Erden? Was soll ich hier, die 50, 60, 70 Jahre, also 52 Jahre habe ich jetzt fast, aber was soll ich hier? Also es muss einen Sinn haben. Und das Zweite ist, wer bist du am Ende? Und wer bist du, glaube ich, ist bei uns jetzt im Profifußball eine große Frage, weil wir natürlich sehr in einer glamourösen Welt leben, in einer Welt leben, wo über soziale Medien, über Fremdbestimmtheit, wo du auch, wer bist du, am Ende auch gemacht werden kannst. Du kannst ein Social Media Star sein, hast zigtausend Follower, aber du kennst keinen einzigen, also ist die Frage, wer bist du wirklich? Und das habe ich meinen Spielern geschickt, und dann war aber für mich ein Element, und auf deine Frage zurückzukommen, da war ein Elementares für mich dabei. Für mich hat es in Nürnberg, um immer so ein Prinzip gearbeitet, jeden Tag etwas Gutes tun. Und das ist für mich zum Beispiel ein Wert, das hat, weiß ich noch, haben wir immer wieder mal in der Kabine, wenn einer ein Foto wollte oder ein kranker Fan kommt zum Training und hat gesagt, es gibt ihm Kraft und so, dann haben wir gesagt, heute haben sie mit dem zwei Sätze unterhalten, also heute mal wieder was Gutes getan. Der geht glücklich nach Hause, und auch wenn es für uns jetzt das Gespräch immer vergessen ist wieder vielleicht und nicht so enger bleibt oder ein Foto für uns eher unwichtig ist, für den Fan natürlich das Größte ist, mit seinen Idolen oder mit seinen Idolen Fotos zu machen. Und dann haben wir für uns immer gesagt, jeden Tag etwas Gutes zu tun, und das versuche ich jeden Tag zu leben. Und ich glaube, das ist auch ein Wert am Ende, der für mich ganz am obersten Schöll ist, weil ich glaube, dann machst du alles richtig, finde ich immer. Wenn du jeden Tag was Gutes tust, das ist für mich immer so... Ja, das fühlt sich gut an, selber. Und man sendet nach außen natürlich auch zu den anderen Menschen, ich habe immer was Gutes und was Positives.
Ja, wow. Dann sprichst du davon, dass es auch ganz wichtig ist, dass ein Trainer oder einer, der im Fußball überhaupt sinnvoll erfolgreich sein will, auch Druck standhalten muss. Also du, ich stelle mir das so vor, du hast ja da ganz unterschiedliche Stakeholders. Du hast einmal auf der einen Seite die Mannschaft, wo du jetzt eben auch schon ein bisschen davon gesprochen hast, welche Spannungen da sind, dass du nur 11 Leute glücklich machen kannst oder dann, wenn du sie einwechselst, noch ein paar mehr. Dann hast du deine Mitarbeiter, dann hast du Angestellte, dann hast du die sportliche Leitung, dann hast du die Medien, du hast die Leute, die dann jetzt letztlich auch über dir sind oder die dich angestellt haben. Wie agierst du in diesem, besser gefragt, na, du agierst sehr erfolgreich, wenn ich dich so von außen beobachte, aber was ist so das, wo du sagst, das hilft mir, dem Druck standzuhalten? Ist es das, dass du weißt, wer du bist, oder was ist es?
Ja, ich hoffe, dass ich immer, also ich glaube, ich weiß noch nicht so richtig, wer ich bin. Also das wäre jetzt vermessen von mir zu sagen, ich weiß, wer ich bin, deswegen bin ich über die Geschichte gestolpert. Habe die Geschichte gelesen und gesagt, das ist, glaube ich, was meinen Spielern vielleicht in ein paar Jahren, jetzt soll ich die bewusst für vielleicht jetzt und jetzt. Aber für mich, glaube ich, ist schon, das Spannungsfeld schon so richtig umrissen. So, wir sagen, bei 60 München ist sowas Besonderes, wir haben einen arabischen Investor, einen Herrn Ismail aus Jordanien. Wir haben ein Präsidium hier im Verein sitzen, also zwei Gesellschafter, ich habe über mir zwei Geschäftsführer. Ich habe, wie du zurück sagst, ich habe eine Mannschaft mit knapp 30 Spielern, ich habe einen Staff mit knapp 15 Leuten. Du hast in München, ist eine Medienstadt, München. 60 München ist ein Verein mit 50.000 Fans. Also ein Traditionsverein, eigentlich wie in Nürnberg, eine Urgewalt, ein Stück weit hier in München. Und ich glaube, das Entscheidende ist immer für einen selber, welchen Druck lässt du zu? Druck lasse ich, für mich gibt es eigentlich relativ wenig Druck. Also ich mache mir selber viel Druck. Also ich will selber jedes Wochenende gewinnen und das ist natürlich das Schwierige am Fußball, weil wir ein DAX-Unternehmen Quartalsberichte vorlegen müssen, sondern ich muss jede Woche Bericht,
Jede Woche
werde
liefern.
ich, jede Woche werde ich abgerechnet. Gnadenlos wird mir abgerechnet jede Woche und mit meiner Mannschaft wird gnadenlos abgerechnet und ich glaube, das ist das Schwierige am Ende, dass man sich dann schon immer wieder vor Augen führen muss, jede Woche diesen Druck. Aber für mich sind zwei Dinge entscheidend. Also ich versuche mit ehrlicher Arbeit, mit der offenen und kommunikativen Art an meine Vorgesetzten, die Vereinsführung am Ende ja ein Stück weit auf den Weg mitzunehmen. Ich glaube, dass sie von Beginn an eigentlich sehen, und das ist für mich immer entscheidend, was macht der da unten auf dem Platz, dass ich also mit dem Vermögen
Also
dieses Vereins,
Transparenz ist
genau, und auch
ein
mit dem Vermögen des Vereins, also auch junge Spieler und ältere Spieler, und auch mit den Werten des Vereins verlässlich umgehe. Und dann am Ende für mich persönlich, glaube ich, ist immer entscheidend, du brauchst ein unheimlich gutes familiäres Umfeld. Ich glaube, das ist ganz wichtig auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um Druck aushalten zu können, und auf der anderen Seite, sag mal, ich bin nach wie vor, also ich glaube, der Mensch denkt, Gott lenkt, ist für mich so ein Spruch. Also ich finde einmal, ich bin in den, seit ich auf der Welt bin, gut geführt und deswegen lege ich viele Dinge in Gottes Hände und habe da einfach bis jetzt erstaunlicherweise sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen werde ich auch in den nächsten Jahren, auch wenn ich mal zwei Spiele verliere, auch wenn es mal so wie in der Saison nicht so toll läuft, wir haben jetzt sicherlich ein paar Highlights gesetzt, die hast du vorher erwähnt, so mit Pokalsiegen, aber wir haben jetzt noch nicht diese Konstanz, diese Klarheit, so wie in den letzten beiden Jahren, also in den letzten beiden Saisons, wo ich hier war, über dem ersten Jahr, wären wir eigentlich aufgestiegen, wenn Corona nicht gekommen wäre, ist ein bisschen hypothetisch, aber waren wir gut unterwegs bis zum Lockdown. Letzte Saison haben wir eine Riesenserie gespielt, hinten raus, und sind am Schluss knapp gescheitert. Und ich glaube immer wieder, der Weg, den man selber sich vornimmt, den sollte man auch beibehalten. Und natürlich auch, man muss vertrauen auch in das haben, was man tut. Und genauso auch vertrauen in den Weg, also in die Leute, die mich führen. Und das ist natürlich, wie gesagt, bin ich guter Dinge, dass der liebe Gott und das Universum und die Engel, also egal, was man dann am Ende für einen selber als höchste Instanz ansieht, dass ich da auf jeden Fall gut behütet bin, gut begleitet bin und am Ende mir eigentlich nie was passieren kann. Und mit diesem Selbstverständnis, am Ende ist für mich Druck dann was völlig Nebensächliches.
Okay, wow, stark. Du hast ja so einen Werdegang, den du ja am Anfang schon ein klein bisschen so skizziert hast, dass du auch eine Hand hast für junge Menschen, für Talente, für Talententwicklung. Ich vermute mal, dass du auch jetzt in deinem Kader von diesen 30 Mitspielern eine relative Bandbreite hast. Ich würde mal sagen, so vom Jüngsten zum Ältesten, was sind das, 20 Jahre Unterschied oder wie groß
Ja,
ist der Altersunterschied?
war jetzt 20 Jahre vom Jüngsten, also ich habe teilweise 16-Jährige im Training und habe jetzt bis vor kurzem einen 36-Jährigen in meinem Kader als ältesten Spieler gehabt, also waren genau 20. Normalerweise hast du so eine Range von 15 Jahre, das ist jetzt schon außergewöhnlich, dass du 20 Jahre schaffst, so vom Jüngsten zum Ältesten, aber Spieler werden immer jünger und ja, wie gesagt, wir haben eigentlich alles vertreten, wir haben ältere Spieler, wir haben die Mitte und haben relativ viele junge Spieler, die teilweise noch ohne Auto, ohne Führerschein kommen und ja, von Papa und Mama gebracht werden. Ja, und deswegen ist, wie gesagt, auch die Differenziertheit jetzt auch im Führen, glaube ich, auch wichtig, weil du musst mit dem 36-Jährigen sicherlich anders sprechen als mit dem 16-Jährigen und umgehen.
Ja, ich denke mir das. Das ist doch sicher eine große Herausforderung, auch so, wenn du Leute aufbaust und ich meine, die ganze Mannschaft steht ja dann unter Druck, wenn es darum geht, jetzt wieder zu spielen und eben wie gesagt auch hoffentlich zu gewinnen. Und hast du da so für jeden Einzelnen so deine persönliche Zugangsstrategie?
Ich versuche mir schon so von Beginn an ein relativ gutes Bild von jemandem zu machen. Also zu Anfang der Saison, also wenn wir loslegen, versuche ich mindestens 1 bis 2 Stunden mit jedem mal einzeln zu sprechen unter 4 Augen. Versuche da so ein bisschen so rauszufinden, wie tickt der, was ist ihm wichtig, warum spielt er hier, warum, was hat er für Ziele, was verspricht er sich ja in der Zusammenarbeit mit mir. Das ist dann für mich immer so das Fundament für alles, was ich tue. Und ich glaube, das eine und das andere ist für mich immer, wenn du dich mit jemandem ehrlich beschäftigst, ernsthaft beschäftigst und du das aus dem Herzen heraus machst, kannst du nie schief liegen. Nie. Von dem her habe ich gesagt, ist immer, verschaff dir ein gutes Fundament, verschaff dir über die Person, dass du einen guten Kenntnisstand hast, und zum Zweiten natürlich versuch in den Spieler dich gut reinzufühlen, den gut mitzunehmen, und dann am Ende versuch immer, das aus dem Herzen herauszumachen. Dann glaube ich, hast du immer eine ganz, ganz gute Chance, dass du am Ende auch mit dem Spieler oder grundsätzlich auch deinen Führungsanspruch, deine Führungsperson und deine Führungsposition am Ende auch gerecht wirst.
Als wir uns das letzte Mal sprachen, da hattet ihr gerade verloren gehabt und da war so 2 Wochen Pause dazwischen. Was mich dann noch in dem Zusammenhang interessieren würde, ist so das Thema Motivation. Also wahrscheinlich ist das völlig anders, wenn man gewonnen hat, als wenn man verloren hat, oder gerade auch, wenn man dann jetzt so eine Durststrecke hat. Wie schaffst du das immer wieder so die Gruppe, also oder das Team, würde ich mal präziser sagen, zu dem ihr ja wohl hin wollt, diesem Team immer wieder die nötige Motivation zu geben, jetzt nach vorne zu schauen und sich auf das neue Spiel einzulassen?
Ja, schwieriges Thema, weil ich glaube, manchmal bist du niedergeschlagen, manchmal finde ich die Worte noch spielen, also es passiert mir genauso, und trotzdem musst du der Erste wieder sein, der wieder anpackt. Ich glaube, wichtig ist immer, du musst einen Antrieb haben. Und wenn ich das innerlich zu spüren, dass du mit deinem Latein nicht am Ende bist und ich weiß, dass du weißt, wie es weitergeht, da brauche ich auch mal ein paar Stunden wieder, auch wenn es jetzt schwer ist. Und ich glaube immer, für mich sind wichtig, du musst deine Motivation nicht aus Sieg und Niederlage schüren und ziehen. Ich glaube, man muss sich am Hinhalten orientieren, wie soll deine Mannschaft Fußball spielen, wie soll das Spiel aussehen, also wie greifst du an, wie verteidigst du, wie schaltest du um, und an dem Thema versuche ich mich immer zu orientieren, und da ziehe ich auch so ein Stück weit einmal die Motivation raus, versuche die Spieler da ein Stück weit mitzunehmen. Fußball ist, glaube ich, nicht einfach, weil ich gesagt habe, du bist jede Woche auf dem Prüfstand. Die Saison dauert ewig lang, ein Jahr ist ewig lang. Wir haben dann im Winter auch nochmal 10 Tage nur, wo du mal ein bisschen den Kopf reinkriegen kannst, dann geht es wieder weiter. Im Sommer hast du 3 Wochen. Also, und ansonsten hast du maximal einen Tag in der Woche frei. Und dann takt er sich das dann durch und das ist immer so eine 6-Tages-Woche. Aber ich glaube, es ist immer wieder trotzdem, den Spieler auch für dich ja in der Woche in der Trainingsbelastung am Ende so unterschiedlich zu steuern, dass der Kopf auch mal zur Ruhe kommt. Dass du jetzt auch mal sagst, so, wir spielen einfach nur oder machen nur einfache Sachen. Ich glaube, dann, das ist, glaube ich, vieles an Geschick. Und grundsätzlich glaube ich immer am Ende in der Gruppe, dass das, was du immer eigentlich erzählst, zu diesen Weg nie verlässt. Und ich glaube, das ist immer das Schwierigste, wenn du am Anfang, was wir vorher schon mal gehabt haben, wenn du eine Vision hast, wenn du mit einer Vision unterwegs bist, und dann darfst du deine Vision in den seltensten Fällen, es gibt manchmal Situationen, in den seltensten Fällen darfst du deine Vision aufgeben, weil ich glaube, dann fällt die Motivation nach unten. Und ich glaube, wenn du das schaffst und dann, wie gesagt, dass dein Herz kräftig ist, du ein großes Herz hast, und ich hoffe, dass ich ein großes Herz noch weiterhin habe, ich glaube, dann hast du immer Energie und immer Kraft und kannst immer vorangehen, auch wenn das natürlich, und das glaube ich, ist das Schwierigste, immer voranzugehen, Woche für Woche, dich den Medien zu stellen und am Ende ja extern dein Herz nicht so unbedingt zu öffnen, intern sicherlich auch mal dein Herz zu öffnen. Ich glaube, das macht dich ein Stück weit menschlich, das macht dich authentisch. Und ich glaube, vor der Mannschaft musst du menschlich und authentisch sein. Nach außen, glaube ich, ist man falsch beraten, weil man sollte seine Familie schützen, wo es geht. Und am Ende ist deine eigene Mannschaft, ist deine Familie. Da musst du nach außen verteidigen mit allem, was du hast. Und im Innenleben musst du auch mal die Dinge, glaube ich, nennen. Und ich glaube, wenn du diesen Spagat gut hinbekommst, glaube ich, hast du immer eine motivierte Mannschaft da. Und ich glaube, dass immer am Ende ist, zeigen Vision auf, zeigen Wege auf, zeigen am Ende auch, wo du begeistern kannst. Und am Ende, glaube ich, dann schließlich auch, nur wenn du begeistert bist, kannst du am Ende auch selbst begeistern. Und ich glaube, das ist so mein Lebensspruch immer gewesen. Nur wer begeistert ist, kann begeistern. Und wenn ich einmal nicht mehr begeistert bin von meiner Tätigkeit, von meiner Mannschaft, dann musst du das close the chapter, dann musst du das Kapitel beenden und musst dann nach Hause gehen. Ich glaube, dann ist dann soweit. Aber bis jetzt merke ich das, und jetzt, ich habe immer noch genug Begeisterung in mir und kann meine Mannschaft dann mitnehmen. Und ich hoffe, dass dieses Feuer im Jahr, in den nächsten Wochen, Monaten noch und Jahre dann brennen wird.
Du hast ja irgendwann mal gesagt, dass du manchmal nachts träumst in deinen Träumen über Fußball. Und solange du noch träumst, glaubst du, ist diese Begeisterung noch da.
Ich glaube, das Träumen ist, ich glaube, man darf sich als Mensch, vor allem als erwachsener Mensch, seinen Träumen nicht schämen. Und ich glaube, dass man, die Träume, glaube ich, geben einem vieles vor. Und ich glaube, Träume sind viele Dinge, die wahr werden können. Und man muss sich nur trauen, dass man den Traum dann am Ende erlebt. Ich glaube, man darf nur im Leben, sollte den Spieler immer kein Träumer sein. Ich glaube, das sollte man jetzt.
Okay, ja, Träume, das ist ein Unterschied,
Und unrealistisch, das, genau, aber Träume zu haben, und ich freue mich immer, wenn ich abends ins Bett gehe und träume irgendwas und versuche bewusst mit dem Traum ins Bett zu gehen, so eine Situation mir vorzustellen, wo mein Unterbewusstsein dann in dem Traum weiterlebt, weil ich glaube, am nächsten Tag ist das Unterbewusstsein irregeführt, es hat es schon erlebt und fühlt sich und will das Ganze dann einfach nur noch einmal nacherleben. Und das Nacherleben ist immer einfacher wie das Vorleben. Und deswegen, wie gesagt, versuche ich immer, meine Dinge mir im Unterbewusstsein so vorzustellen, dass sie am Ende schon wahr geworden sind, weil dann habe ich das Gefühl, es ist ja nichts Neues, es kommt jetzt einfach nochmal.
Schon mal erlebt.
Schon da gewesen. So ist
es. Ich habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch dich in einigen Videoaufnahmen so am Spielfeldrand gesehen, wie du da dich gefeiert hast, wie du reagiert hast. Ich würde mal interessieren, wenn du so deine Jungs da auf dem Spielfeld hast und selbst jetzt am Spielfeld dran stehst. Was fühlt man da als Trainer? Du hast gearbeitet, du hast jetzt versucht, die richtigen Leute an den richtigen Platz zu stellen. Jetzt spielen sie.
Also ich bin bei Spielen eigentlich relativ selten nervös. Also natürlich ist die Anspannung da. Der kommt dann so 3-4 Stunden vom Spiel. Teilweise
also das letzte Spiel gegen Dortmund war es, Dortmund 2, ne?
Ja. Ja, da war viel Druck am Kessel, weil wir auch vorher personelle Entscheidung. Und da war natürlich schon so, da war so viel Druck am Kessel, dass man sich natürlich auch, ich habe auch komplett mein Spiel verändert fürs Dortmund-Spiel. Also viele Prinzipien, wie ich eigentlich Fußball spielen will, habe ich vollkommen verlassen. Weil ich glaube, das war dann eigentlich dann zielführend, damit wir das Spiel gewinnen. Und ich glaube, für mich ist immer so, wenn du dann, wir haben eine super Vorbereitung in der Woche gehabt, und wenn du, glaube ich, eine bestmögliche Vorbereitung auf so schwierige Situationen wie jetzt das Dortmund-Spiel hast, dann habe ich für mich alles in der Macht Stehende getan. Und dann bin ich eigentlich beruhigt. Weil ich überlege dann auch so, am Tag vorher, hättest du noch was mehr machen können, das noch. Und auch wenn das Spiel dann läuft, so nach ein paar Minuten, dann merkst du so also ein Gefühl, funktioniert nicht das Spiel. Und dann habe ich eigentlich so ein Sicherheitsgefühl, weil ich so, ey, du hast alles in der Woche getan. Es liegt jetzt halt dann an jemand anders. Und dann wünsche ich eigentlich.
Du bist immer, dann also nicht nervös oder fieberst mit, oder?
fieber mit. Weil Fußball ist natürlich auch viel Glücksgeschichte. Also in den Pfosten raus, in den Pfosten rein. Also das sind halt die Dinge, Schiri pfeift mal 11 Meter, pfeift man keinen 11 Meter. Dein Spieler trifft den Ball mal gut vom Tor, manchmal trifft er nicht so gut. Also es ist wie gesagt, und je schlechter die Liga so jetzt einmal, umso variabler ist dieser Faktor. Weil in der Bundesliga natürlich dann die Qualität der Spieler so hoch ist, dass sie dann diese Entscheidungen, diese einzelnen Entscheidungen für sich selber eigentlich immer in der nahezu perfekt treffen. Für mich geht es eigentlich immer darum, in der Woche die psychische Stabilität der Spieler herzustellen. Und dann im Vorfeld geht es einfach nur darum, ich bete relativ viel vor dem Spiel, das muss ich auch zugeben. Und ich bete eigentlich nicht darum, dass wir gewinnen. Das ist eigentlich falsch. Ich bete nur darum, dass meine Spieler diesen Spielstand halten können. Und das soll, da soll das Gebet erhört werden für mich. Da ist okay. Wir haben alles in der Woche getan. Jetzt hoffe ich, dass, die Spieler die nötige Kraft haben, die Gelassenheit haben, den Mut haben, die positiven Gedanken in sich drin haben, ein gutes Herz haben, dass sie das nicht aufspielen können. Und das wünsche ich aber auch dem Schiedsrichter, das wünsche ich auch meiner gegnerischen Mannschaft, dass ein fairer Spieler rauskommt. Und dann versuche ich außen eigentlich das, was du jetzt vorher gemeint hast, nur mehr zu sehen, wo könnte das Spiel noch am Ende verändert werden können, mit taktischen Umstellungen, mit Veränderungen, mit einem Zuruf, damit wir am Ende die Spieler noch dann gewinnen können. Weil am Ende steht bei uns im Profifußball, das ist ein Ergebnissport, steht am Ende immer nur, wenn abgepfiffen ist, welches Ergebnis, da steht nicht drum, hast du gut gespielt, hast du schlecht gespielt, also nicht wie im Einskurslauf, Note 10 für gute Haltung, für eine gute Performance, sondern für uns halt nur das nackte Ergebnis und das macht es natürlich dann schwierig. Aber wie gesagt, wenn du unter der Woche alles getan hast und du hast manchmal natürlich auch ein Gefühl, dass du sagst, ey, ich habe unter der Woche, das ist uns nicht gut gelungen in der Woche, da war ich auch nicht ein super Trainer, das gibt es auch manchmal, die Mannschaft hat auch nicht gut trainiert, sag mal, dann wird das Spiel schwierig. Dann werde ich nervös, dann merke ich so, oh, oder wenn du dann das Gefühl hast, so in der Mannschaft stimmt irgendwas nicht, und du findest das Problem selber nicht. So, man ist am Ende immer atmosphärische Störungen, das ist wie in der Familie. Manchmal hat man sich am Tisch, man merkt so beim Essen, irgendwas stimmt dann jetzt.
Irgendwas stimmt nicht, ja.
In der Familie ist es relativ einfach, eigentlich, aber es erfordert trotzdem den Mut zu sprechen, den Mut ein Gespräch zu suchen. Bei 30 Leuten oder 45 Leuten, wenn ich meinen Staff dazu nehme, ist es natürlich umso schwieriger. Weil stell dich vor einer Gruppe hin, vor 45 Leuten und sagst, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt dann jetzt. Dann schauen dich 44 Leute an und sagen, puh, ja, was meint das der? Keine Ahnung, was der meint. Bist du mit zwei Kindern, mit einer Frau am Tisch und dann vier Leute und sagst, ich glaube, das stimmt irgendwas nicht, ist die Diskussionskultur und die Gesprächskultur eine etwas andere, eine offene. Von dem her ist es immer schwierig. Deswegen ziehen sie oft Prozesse in so einem Mannschaftssport. Also was ist da eigentlich? Irgendwas stimmt da nicht. Und dann immer das Problem zu finden, beziehungsweise immer die Lösung zu finden. Ich glaube, das ist entscheidend, immer die Lösung zu finden. Das ist schwierig und deswegen, wie gesagt, gibt es auch solche Tage und solche Wochen im Fußball. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist eine Vorbereitung das A und O und dann hast du einfach ein gutes Gefühl und dann musst du nur hoffen, dass das Spiel dann auch letztendlich auch dann seinen Weg am Ende so geht.
Wenn du da so reinrufst, was rufst du da rein? Was ist so, du hast gesagt, du rufst dann auch mal was rein, irgendwie gut gemacht.
Ja, manchmal musst du aufwecken, manchmal hast du das Gefühl, da pennt einer am Platz, ist aber eher weniger. Ich glaube, positiv zu verstärken ist für mich immer so ein Thema nochmal, dass du sagst so, man nimmt sich viel vor, man arbeitet auch, was Informationen betrifft, eher mit so einem Overload-Prinzip. Es ist nicht so, dass jeder genau eine Information in der Woche bekommt, das soll er verarbeiten und am Samstag zeigen, sondern Fußball ist ja ein ganz ein komplexes Spiel, das nicht vorhersehbar ist. Die Interaktion von 10 Mitspielern, 11 Gegenspielern plus 3 Schiedsrichter plus Zuschauer normalerweise, plus da vielleicht der Druck, der auf dem Spiel liegt, ist natürlich dann schon so, das ist dann unvorhersehbar und diese Interaktion am Ende ist dann schon für mich so, da gibt's dann viel, eigentlich so eher nach Overload-Prinzip, mehr oder weniger Informationen raus und dann versuche ich einfach nur immer, wenn ich merke, es funktioniert irgendwas, das Thema zu bestätigen, das Thema positiv nochmal zu befeuern, nochmal nachzudrücken, eher selten, dass ich dann nochmal Korrekturen triff, beziehungsweise also Kritik ist bei mir eigentlich im Spiel relativ selten.
Da ist dann schon alles im Grunde, muss in der Vorbereitung laufen und dann auf dem Platz seid ihr ein Team und steht zusammen.
Ja, im Idealfall wäre es so, ja.
Wow. Was mich beeindruckt an dir, Michael, ist, dass du diese positive Ausstrahlung hast. Du bist, sagst du selbst auch über dich, jemand, der das Glas eher halb voll als halb leer sieht. Manche Leute, auch gerade in Nürnberg, wenn ich mich erinnere, haben dich da auch so ein bisschen dafür kritisiert, dass du eigentlich, also der Nürnberger ist nun, so wie ich ihn kennengelernt habe, auch eher so ein bisschen der Bedenkenträger oder auch der Gradler ein bisschen. So, du bist da sehr positiv. Gibt's so ein, ist es die Dankbarkeit in deinem Leben, die letztlich dazu führt, dass du so positiv bist oder was?
Also ich habe vorher schon mal, ich glaube, zwei Dinge sind entscheidend. Das eine ist natürlich extern und intern. Ich glaube, ich bin intern nicht immer so positiv. Aber ich, nach außen würde ich nie ein Teil meiner Familie, in dem Fall meiner Mannschaft, meiner Gruppe, irgendwie ans Messer liefern. Nie. Also da müsste schon extrem viel passieren. Früher habe ich es öfters gemacht, da habe ich für mich reflektiert und es war für mich so auch ein Reifeprozess, da merkt man, dass man älter wird, dass man ein bisschen mehr Hirn in die oberste Schublade des Körpers bekommt. Dann habe ich für mich die reißen sich also auf gut Bayerisch in der ganzen Woche den Arsch auf und am Wochenende und dann stößt du dich dann auch im Interview hin und sagst, der war enttäuschend. Also das ist ja meins, das ist eine, aber im Internen bin ich glaube ich sicherlich schon ein bisschen anders, also musst du dann die Fehler auch benennen, das erwartet dann die Gruppe von dir, dass du ehrlich bist, dass du auch reflektiert bist, dass du nicht jetzt alles schön redest, sondern wir wollen auch die anderen Spieler wissen, sieht er den Fehler bei dem, weil den haben wir jetzt alle gesehen. Und das andere Thema ist, glaube ich, eher, was ist am Ende schlimm und was ist nicht schlimm? Fußball ist ein Spiel. Auch wenn es für manche um Leben und Tod für manche geht, es ist trotzdem ein Spiel und wird ein Spiel bleiben. Ich finde, wenn einer an der nächsten Kreuz zum Tod zusammengefahren wird, das ist schlimm. Wenn einer stirbt, wenn einer eine schwere Krankheit hat, wenn einer Krieg in seinem Land zu Hause hat, wenn einer irgendwelche Probleme hat, die weitreichen sind, dann finde ich das schlimm. Deswegen kann ich nicht hergehen und kann im Fußball dann am Ende sagen, uns geht schlecht und ich laufe jetzt da mit der schlechten Stimmung, Ding, sondern ich bin gesund, meiner Familie geht's gut. Ich habe einen tollen Job, ich habe das genau geschafft, was ich eigentlich mir als Kind vorgenommen habe, mit Fußball Geld zu verdienen. Und ich habe sogar das Glück, jetzt so wie heute, jetzt schalten wahrscheinlich wegen mir noch ein paar Leute den Podcast an. Und hören noch zu, was ich sage. Ja, also, weil ich jetzt großes Glück habe, dass mir andere Menschen an, dass ich vielleicht ein Stück weit ein Vorbild für andere Menschen sein kann. Und so wie viele Menschen für mich auch Vorbild sind, glaube ich, kann man am Ende nur eins sagen, man muss dankbar sein. Und die Dankbarkeit am Ende ist dann irgendwo auszuleben, weil es vielleicht in das Rollenverständnis eines Profitrainers mir passt. Also ich bin so, wie ich bin. Ich bleibe so, wie ich bin. Ich rede meinen Dialekt, wie ich möchte. Und ich werde in meiner Art und Weise so sein. Und ich finde einfach immer, egal wie lange das ist, aber ich finde, Psychotherapie und auch psychischen Stress auf seine Mitarbeiter auszuüben, ist relativ einfach. Aber Psychostress so minimal wie möglich zu halten, finde ich, ist relativ schwer. Und
Das
deswegen
ist
versuche ich
schwer.
ja, meine Spieler extrem von diesen Themen zu befreien, hinterfragen mich ständig und Ironie, Sarkasmus sind auch Psychostress, Trigger. Und früher war ich extrem zynisch und extrem sarkastisch. Ich bin froh, dass ich diese Art auch abgelegt habe. Und erwischt mich aber immer wieder mal dabei, weil es dann trotzdem ein Gefühl, also ein kleiner Wesenszug momentan ist. Und deswegen, wie gesagt, ist für mich immer entscheidend, sagen wir, das, was ich sein möchte. Da sind wir wieder bei dem Thema vorher. Wer bist du? Und ich bin nicht das Bild eines anderen, sondern ich bin das Bild, wie ich sein möchte. Und ich finde, dass ich in meinem Leben richtig Glück gehabt habe. Und ich hoffe mit dankbaren Art, dass ich aber in Zukunft noch weiter Glück habe. Und deswegen, wie gesagt, wäre es fatal, jetzt zu sagen, alles Scheiße, weil dann wird es irgendwann einmal das erfüllen. Und die selbsterfüllende Prophezeiungen versuche ich eher im Positiven zu handeln als im Negativen.
Ja, toll, wow. Ja, das wünschen wir dir natürlich, wünsche ich dir auch, dass du noch richtig erfolgreich weitergehen wirst und auch noch sehr viel Frucht von deiner Arbeit siehst. Michael, das Letzte, was ich dich fragen wollte, und vielleicht kannst du uns da auch noch ein bisschen in die Weihnachtszeit entlassen. Du hast gesagt, du liest sehr viel und sehr gerne. Gibt es ein Buch, das dich gerade im Augenblick richtig umtreibt oder wo du sagst, das empfiehlst du? Das sollten unsere Hörer sich besorgen bei Amazon oder wo auch immer im Buchhandel und es kaufen und lesen.
Ja, also momentan lese ich das Buch, also von Giovanni Papini, also eine Geschichte von, also das Buch heißt, komm, ich erzähle dir eine Geschichte von George Bukay, glaube ich, nennt man den, Bukay. Da lese ich momentan so kleine Geschichten und da ist ja die Geschichte drin, Wer bist du? Von Giovanni Papini, da schreibt also einer, der sich mit seinem Psychiater unterhält. Und der Psychiater therapiert praktisch mehr oder weniger über Storytelling. Das ist momentan ein Buch, aber ich lese momentan als Alexander Hartung, das ist ein ganz einfacher Krimi aus Berlin. Den habe ich jetzt gestern angefangen und nachdem ich gestern Nacht relativ schlecht geschlafen habe, lag wahrscheinlich daran, weil mich meine Frau mal für eine Nacht verlassen hat und hat in der Oberpfalz genächtigt, in unserer Heimat, wahrscheinlich deswegen schlecht geschlafen und dann habe ich einen halben Krimi gelesen. Also ich lese eigentlich. Ich lese unheimlich gern spirituelle Bücher, also vor allem jetzt auch Bücher, so selbsterlebte Bücher, die also ja, auf der spirituellen Ebene ablaufen, weil die für mich dann einmal wieder viel Vorbild geben, viel Beispiel geben, viel Nachahmung auch am Ende liefern, wie man sein eigenes Leben bestreiten kann, wie man sich am Ende auch auf das Wesentliche konzentriert und das ist jetzt weniger Konsum. Das ist weniger, ob ich jetzt morgen gewinne und ob ich übermorgen in der Champions League Trainer bin. Das ist für mich jetzt eigentlich nicht erheblich, sondern für mich geht es eigentlich darum, so ein eigenes inneres Glück zu haben. Und ich erlebe momentan bei 60 München, einer dritten Liga, mein inneres Glück. Also von dem her,
Ja, schön.
wie gesagt, bin ich sehr zufrieden und ich glaube, Zufriedenheit zu haben, ist wichtig und deswegen ist meine Lektüre so mal relativ breit gestreut. Eine große Bandbreite, aber ich versuche schon, so, was ich eigentlich mit Alchemisten so in diese Richtung ein bisschen angedeutet habe, gibt es ganz, ganz viele schöne Bücher. Ja, bin ja immer auf der Suche und wie gesagt, momentan lese ich jetzt, komme ich jetzt halt eine Geschichte, weil ich glaube, für Kinder, und das war, steht hinten auf dem Buch drauf, für Kinder erzählt man Geschichten zum Einschlafen. Erwachsene sollten Geschichten lesen, um zu erwachen.
Zum Aufwachen.
Ich, ja. Zum Erwachen. Und ich glaube, dass das Erwachen bei jedem Einzelnen immer wieder mal nötig ist. Und vor allem, glaube ich, auch dazu dient, um einfach sein Leben einfach dann richtig gut zu leben. Und deswegen, wie gesagt, ich hoffe, dass ich noch viele erwachende Momente bekomme. Wir werden morgen früh wieder ein erwachendes Moment haben, bin mir sicher. Wenn wir uns in unserer Runde immer zum Frühstücken treffen, leider viel zu wenig. Ich würde es gerne jede Woche genießen, aber und das sind für mich auch immer tolle Momente. Und an solchen Dingen, es gibt einen Kraft, die geben einen für mich, und so Bücher geben für mich auch viel Kraft da. Solche Begegnungen, jetzt, wie wir morgen wieder erleben, geben mir viel Kraft. Und deswegen, wie gesagt, bin ich dankbar darüber, dass ich solche Begegnungen erleben darf, dass ich in der Auswahl der Bücher auch ein gutes Geschick habe oder vielleicht gut hingeführt werde zu diesem Buch. Ich glaube, das ist auch kein Zufall, warum man immer auf bestimmte Lektüre stößt oder auf ein tolles Buch stößt. Und ich hoffe natürlich, dass mein Buchtipp vielleicht auch den einen oder anderen tolle Momente beschert und vielleicht auch das ein oder andere Moment des Erwachens am Ende ihn auch mit sich bringt.
Vielen Dank, Michael. Das ist ein toller Tipp für die Weihnachtszeit. Wir schreiben es noch in Chat und werden es dann auch anhängen, sodass es jeder direkt finden kann. Michael, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute im Helikopter-Talk zur Verfügung zu stehen, mit uns zu reden. Wir haben sehr wertvolle Einblicke bekommen. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Vielen Dank für deine Zeit und dir gesegnete Weihnachten deiner Familie und ein gutes neues Jahr.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Gottfried. Und ja, an alle Zuhörer, ich hoffe, ich konnte was mitnehmen. Ich wünsche euch dir vor allem, Gottfried, aber auch allen Zuhörern, eine gesegnete Weihnachtszeit, besinnliches Weihnachtsfest und vor allen Dingen Momente des Innehaltens. Und wenn man ganz genau innehält, wird man Gottes Nähe spüren. Und ich wünsche jedem, dass er ein Stück weit Gottes Nähe spürt und dann auch einen guten Jahresausgang genießt und ein friedvolles und tolles 2022 an der Stelle.